Guten Morgen, meine Damen und Herren aus München und herzlich willkommen zur Telekonferenz der Allianz zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals 2021. In gewohnter Manier wird Sie unser Finanzvorstand, Herr Giulio Terzariol, durch die Ergebnisse führen, um dann im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Damit übergebe ich an Giulio Terzariol.
Danke, Holger, und ich freue mich, wie immer, die Ergebnisse der Allianz für das erste Quartal präsentieren zu dürfen. Und wenn wir auf Seite 3 gehen, sehen wir, dass wir einen guten Start oder sogar sehr guten Start im 2021 gehabt haben. Die Einnahmen sind flach, aber das ist nicht überraschend angesichts der Covid-Situation, und das hat insbesondere die Schadenunfallversicherungssparte belastet, aber andererseits sehen wir in Asset Management eine dynamische Entwicklung. Der operative Gewinn ist mit 3,3 Milliarden 45% besser als das Vorjahr, und das ist auch besser als unsere Prognose geteilt durch 4. Wie Sie wissen, unsere Prognose für das Jahr ist 12 Milliarden, so geteilt durch 4 ist 3 Milliarden, wir liegen deutlich über, und alle Segmente haben zu diesem Erfolg beigetragen. Die Combined Ratio in der Schadenunfallversicherung liegt bei 93, und das entspricht auch dem Ziel, das wir uns vorgegeben haben. Die Neugeschäftsmarge in der Lebensversicherung liegt bei fast 3%, und der Neugeschäftswert ist um einen zweistelligen Betrag gestiegen. Und dann in Asset Management haben wir fast 40 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse, und die Cost-Income-Ratio ist unter 60%. So insgesamt wirklich gute zugrunde liegende Performance über alle Segmenten. Und dann der Jahresüberschuss mit 2,6 Milliarden ist 80% über dem Vorjahresniveau. So ein guter Start in 2021 und auch eine gute Ausgangslage für den Rest des Jahres. Wenn wir jetzt auf Seite 5 gehen, da kommen wir zu unserer Kapitalisierung und insbesondere zu der Solvenzquote. Die Solvenzquote liegt bei 210%. Das ist eine Verbesserung von 3 Prozentpunkte verglichen zu dem Niveau am Jahresanfang. Eigentlich bereinigt um die Rückzahlung des AT1 sind wir bei einer Verbesserung von 7 Prozentpunkten, so eine deutliche Verbesserung und eine sehr gute Solvenzquote. Die Sensitivitäten sind mehr oder weniger unverändert geblieben, verglichen zu dem Niveau am Jahresanfang. Seite 7 zeigen wir, wie üblich, die Entwicklung der Solvenzquote, oder besser, was sind die Treiber der Solvenzquote. Was ist sehr positiv gelaufen, ist die organische Kapitalgenerierung, insgesamt plus 9%. Diese Zahl ist vor Dividenden und vor Steuer. Wenn wir die Dividende und die Steuer rausrechnen, sind wir bei einer Wachstumsrate von 4 Prozentpunkten. Das ist über dem erwarteten Niveau von 2%. So, das ist eine sehr gute Entwicklung. Noch dazu, die Markteffekte waren positiv, insbesondere die Zinsen sind gestiegen. Das hat beigetragen zu dieser Verbesserung der Solvenzquote. Und dann unten den sogenannten Capital Management Action, da haben wir den Abzug für die Dividenden und auch, wie vorher gesagt, diese Abzug für die AT1, die wir zurückgerufen haben. So insgesamt 210%, und ich denke auch, was ist sehr wichtig, ist die gute und starke organische Kapitalgenerierung. Mit dem kommen wir jetzt zu den Segmenten auf Seite 9. Wir beginnen wie üblich mit der Wachstumsrate. Insgesamt war die interne Wachstumsrate minus 1,6%. Wenn wir die Zahlen um Allianz Partners bereinigen, da liegen wir bei 0,5%, so das ist mehr oder weniger flach. Warum bereinigt um Allianz Partners? Ich würde sagen, klarerweise in der Reiseversicherung ist die Belastung aus Covid besonders stark. Insgesamt sehen wir auf jeden Fall eine Belastung aus Covid. Wie Sie wissen, auch die Umsätze von vielen von unseren Kunden sind auch der Maßstab, wie die Prämien berechnet werden. In Motorversicherung müssen wir auch einige Rabatte geben. Deswegen ist die Wachstumsrate im ersten Quartal niedriger, als was wir in der Regel erwarten würden. Wir denken auch, dass wenn die Corona-Situation hinter uns ist, werden wir wieder auf die normale Wachstumsrate von 2-3% landen. Ich werde nicht über die einzelnen Einheiten gehen, nur vielleicht ein paar Auffälligkeiten. England mit minus 10,5%, da haben wir Druck auf der Preisseite in Personengeschäft. Andererseits in Gewerbegeschäft machen wir eine starke Sanierung zur Profitabilitätssteigerung des Geschäftes. Gut läuft in Australien mit plus 5%. Da haben wir eine gute dynamische Entwicklung sowohl in Personengeschäft als auch in Gewerbegeschäft. Preismomentum ist überall stabil. Es gibt nur eine Ausnahme, das wäre in Italien, wo der Druck vom Wettbewerb ist besonders stark. Aber wie Sie wissen, in Italien haben wir auch eine hervorragende Combined Ratio. Und ich würde sagen, immer gut läuft, was die Preissteigerung angeht bei AGCS. Plus 22%, das war im Grunde genommen über fast alle Geschäftsbereiche. Und wenn wir meinen stabil, wir meinen nur, dass diese Preiserhöhungen weiterhin kommen. So die Situation in Industrieversicherung geht definitiv in die richtige Richtung. So, das ist die Situation, was die Einnahme angeht. Jetzt kommen wir auf Seite 11 zu der Entwicklung des Betriebsgewinnes. Insgesamt haben wir uns um 500 Millionen verbessert. Und diese Verbesserung des Betriebsergebnisses ist auf die Verbesserung der Combined Ratio zurückzuführen. Insgesamt hat sich die Combined Ratio um fast 5 Prozentpunkte verbessert. Die Schadenquote für das laufende Jahr hat sich eigentlich um 6 Prozentpunkte verbessert. Diese Verbesserung stammt im Grunde genommen aus drei Faktoren. Einmal im Vorjahr hatten wir die Belastung aus Covid. Das war ungefähr 2,5%. Dieses Jahr ist die Belastung aus Covid, was die Combined Ratio angeht, praktisch neutral. Die Naturkatastrophen waren im Vorjahr deutlich über unsere Erwartungen und auch über, was wir dieses Jahr erlebt haben. Das macht auch 2% plus Abweichung, positive Abweichung dieses Jahr. Und dann die zugrunde liegende Performance ist besser bei ungefähr einem guten Prozentpunkt. Und das kommt insbesondere von AGCS. Da sehen wir klarerweise eine bessere Rentabilität, als was wir im Vorjahr gesehen haben. Die Kostenquote verbessert sich weiterhin. Und da sowohl die Beiträge nicht unbedingt nach oben gegangen sind. So insgesamt haben wir eine Verbesserung von 30 Basispunkte der Kostenquote. Und das Entwicklungsergebnis ist rückläufig um 1,6 Prozentpunkte. Da kann ich auch sagen, wir sind ja konservativ vorgegangen. Wir wollen klarerweise auch vorbereitet sein für die Situation nach Covid. Wir werden sicherlich einige interessante Entwicklungen sehen, wenn die Schadenfrequenz im Motor wieder steigen will. So, insgesamt, ich würde sagen, 93% Combined Ratio entspricht unserem Ziel. Es ist sicher ein gutes Quartal und ich würde auch sagen, die Qualität des Combined Ratio ist sehr, sehr gut. So, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung in der Schadenunfallversicherung. Und jetzt auf Seite 13 kommen wir zu den Bild bei Einheit. Die Combined Ratio in Deutschland mit 91% war eigentlich sehr, sehr stark und auch die Qualität des Combined Ratio sehr gut. In Frankreich sind wir ein bisschen über dem Vorjahresniveau. Da haben wir noch eine gewisse Belastung aus Covid gehabt. Das erklärt, weil wir ein bisschen drüber liegen. Und in England sehen Sie eine sehr gute Combined Ratio. Das ist unter 90%. Das hat damit zu tun, dass die Naturkatastrophen in England sehr niedrig war. Und noch dazu, in England haben wir eigentlich eine sehr niedrige Schadenfrequenz im Motor. Das hat auch die Ergebnisse ein bisschen gestutzt. Und dann kommen wir auf sehr gute Combined Ratio in Osteuropa, Italien, Spanien. Australien liegt eigentlich über unsere Erwartung. Es ist trotzdem besser als Vorjahr in Australien. Dieses Jahr und auch im Vorjahr haben wir eine höhere Belastung aus Naturkatastrophen gehabt. Wenn wir die Zahlen und diese höhere Belastung bereinigen, ist Australien eher auf eine Combined Ratio von, ich würde sagen, 93%, so in dem Sinne, die normalisierte Profitabilität entspricht unseren Erwartungen. Und dann noch ein Kommentar zu AGCS mit 98 Combined Ratio, das ist auch unsere Zielsetzung für das Jahr 2021. In dieser Zahl sind 3% Punkte Belastung aus Covid enthalten. So bereinigt und Covid wäre die Performance von AGCS schon bei 95%. So insgesamt, wie vorher gesagt, sind wir sicherlich auf einem guten Kurs, was AGCS angeht. Und dann Euler Hermes, die Combined Ratio unter 80% ist sehr gut und entspricht der Tatsache, dass momentan wir keine Insolvenzen beobachten. So, insgesamt ein gutes Bild mit vielen starken Combined Ratio bei vielen Einheiten. Und mit dem auf Seite 15, das Kapitalanlageergebnis hat sich verbessert, verglichen zu dem Vorjahresniveau. Und Ursache hierfür ist die Entwicklung im Aktienbereich. Da haben wir eigentlich insbesondere mehr Gewinne aus assoziierten Unternehmen gehabt. Ansonsten die laufende Rendite auf die festverzinsliche Wertpapiere geht nach unten, aber das ist auch keine Erwartung. So insgesamt würde ich sagen, alles läuft, wie man erwarten würde. Aber was positiv war im Quartal, war die Entwicklung in Aktienbereich mit diesen Gewinnen aus unseren assoziierten Unternehmen. Und mit dem würde ich jetzt kommen zu der Lebensversicherungssparte. Insgesamt war die Nettoproduktion ganz solide. Sie sehen eine Wachstumsrate von plus 8%. Die Wachstumsrate stammt insbesondere von Italien, Asien-Pazifik. Sie sehen auch eine gute Wachstumsrate, sehr gute Wachstumsrate bei Germany Health, APKV. Das ist ja getrieben von einer methodologischen Änderung. Und dann Sie sehen die Vereinigte Staaten mit einer Wachstumsrate von ungefähr null, eigentlich bereinigt und Wechselkurseffekte wäre die Wachstumsrate in den USA eher 8%. So insgesamt sehen Sie, dass viele von unseren Einheiten die Prämie nach oben gebracht haben und das auch mit einer Steigerung von der Neugeschäftsmarge von 2,7% auf 2,9%. So insgesamt haben wir nicht nur die Nettoproduktion gesteigert, aber haben wir auch eine Verbesserung der Neugeschäftsmarge erreicht. Die Verbesserung der Neugeschäftsmarge kommt einmal aus Protection und Health. Da haben wir insbesondere in Frankreich Maßnahmen zur Profitabilisierung des Geschäfts unternommen. Und dann aus meiner Sicht sehr, sehr gut eigentlich ist die Entwicklung bei Capital Efficient Products. Sie sehen, dass die Neugeschäftsmarge ist um 20 Basispunkte gesunken. Aber das ist ausgerechnet der Punkt, es ist nur um 20 Basispunkte gesunken, obwohl die Belastung aus der Anpassung von den ökonomischen Annahmen ungefähr 80 Basispunkte war. So, wir waren im Grunde genommen in der Lage, diese Belastung mehr oder weniger wegzustecken. Und wie Sie wissen, wir treffen immer wieder Maßnahmen. So, wir wissen schon, dass diese Zahl im zweiten Quartal besser sein wird, als was Sie jetzt sehen. So, ein gutes Bild, was die Produktion angeht und auch was die Widerstandsfähigkeit der Neugeschäftsmarge angeht. Und mit dem kommen wir auf Seite 19 zu den Operating Profit, insgesamt eine Verbesserung von fast 50% oder 400 Millionen. Das kann man sagen, es ist auch keine Kunst, weil die Performance im Vorjahr war definitiv belastet von der Volatilität in den Kapitalmärkten. Aber die 1,2 Milliarden Betriebsergebnis sind auch besser als unsere Erwartung von 1,1 Milliarden Operating Profit pro Quartal. Und was noch dazu kommt, alle Geschäftslinien haben zu dieser Steigerung beigetragen. So wie Sie sehen, an der rechten Seite alle Geschäftsbereiche haben eine Verbesserung verglichen zum Vorjahr. So eine sehr solide Performance in unserer Lebensversicherungsgeschäft. So ich würde sagen, die neue Geschäftsmarge, der Wert von der neuen Produktion, wie wir vorher gesehen haben, ist stark und unser Bestand liefert auf jeden Fall sehr, sehr gute Zahlen. Und mit dem auf Seite 21, da haben wir wie gewohnt das Bild bei Einheiten. Insgesamt würde ich sagen, die Neugeschäftsmarge ist sehr solide bei den meisten Einheiten. Definitiv sehr stark in den USA, in Asien-Pazifik, auch in Osteuropa haben wir eine sehr starke Neugeschäftsmarge. Das ist auch der Grund, weil wir uns entschieden haben, diese Akquisition in Polen zu machen. In Italien scheint die Neugeschäftsmarge ein bisschen schwach, aber eigentlich ist sie sehr gut. Da sprechen wir von Unilin-Produkten, so wir sind eigentlich mit den 1,5 schon zufrieden. Und ich würde sagen, das einzige Land, wo wir ein bisschen mehr Arbeit leisten müssen, ist Frankreich. Aber da sehen Sie auch, wir haben schon eine Verbesserung verglichen zu dem Vorjahr erreicht. Bei den operativen Profit insgesamt sehen Sie bei den großen Einheiten, dass wir eine Verbesserung der Rentabilität haben verglichen zum Vorjahr. Insbesondere, das ist der Fall in den USA. Die Gewinne waren letztes Jahr sehr niedrig und dieses Jahr sehen wir schon, dass unter normaleren Umständen die Performance kommt zurück auf dem erwartete Niveau, vielleicht sogar ein bisschen besser, als was wir erwarten würden. Aber insgesamt auch in der Lebensversicherung ein gutes Bild, was die Rentabilität angeht. Und dann auf Seite 23, dass die Kapitalanlagemarge liegt bei einer Milliarde oder sogar über eine Milliarde. Was ist da passiert? Die laufende Rendite und die Netto von der Minimumgarantie bleibt stabil, das ist sehr wichtig, das zeigt auch, wie wir konsequent die Garantie reduzieren. Und dann, klarerweise, letztes Jahr hatten wir massive Abschreibungen. Dieses Jahr haben wir praktisch keine Abschreibungen gehabt. Das führt zu einer Bruttomarge von 70 Basispunkten und dann nach Beteiligung von den Versicherungsnehmern sind wir bei gute 20 Basispunkte und das, wenn man auch kombiniert mit der Steigerung der Reserve, führt zu dieser 1 Milliarde plus Kapitalanlagemarge. Und das zusammen mit der Erhöhung des Loadings führt auch zu unserer starken Operating Profit von 1,2 Milliarden für das Quartal. So auch in der Lebensversicherung sehr gute Ergebnisse. Und jetzt kommen wir auf Asset Management, das ist Seite 25. Da haben wir wirklich eine tolle Botschaft. Insgesamt haben wir 2,4 Billionen von Assets under Management erreicht. Das ist das höchste Volumen in der Geschichte von Allianz. Und ich glaube, das ist auch nicht Ende der Durchsage. Und was ist auch gut, diese Erfolg kommt aus allen Bereichen, das kommt von PIMCO, das kommt von AGI und wenn Sie sehen, das kommt von allen Vermögensklassen und auch in alle Regionen. So, das ist ein sehr gutes Bild und ich würde auch gerne hervorheben, dass wir in Asien mittlerweile mehr als 200 Milliarden von Assets under Management haben. Schon nur im Asienbereich sind wir eigentlich ein starker Asset Manager. Auf Seite 27, da zeigen wir die Treiber für die Entwicklung des für Dritte verwalteten Vermögens. Insgesamt 38 Milliarden Netto-Mittelzuflüsse. Das ist nicht nur PIMCO, wir sind es irgendwie gewohnt, dass PIMCO um die 20 Milliarden Nettomittelzuflüsse bringt. Aber dieses Mal AGI hat auch eine sehr starke Leistung mit 12 Milliarden Nettomittelzuflüsse. Und das ist auch das höchste Niveau für AGI. Wenn Sie sehen, den Split bei Vermögensklassen und Regionen, alle Vermögensklassen, alle Regionen haben zu dieser Entwicklung beigetragen. So, das ist sehr gut auch für die Diversifizierung von unseren Nettomittelzuflüsse. Und dann noch ein Kommentar zu den Marktbewegungen und Wechselkursen. Insgesamt, wenn man die zwei Treiber zusammennimmt, haben wir eine Steigerung von 25 Milliarden wegen dieser Parameter gehabt. So, insgesamt liegen wir bei 1,8 Billionen von Assets under Management. Und das ist sehr wichtig, weil das ist eine gute Ausgangslage auch für das zweite Quartal. Auf Seite 29. Es ist klar, wenn die Assets under Management wachsen, kriegen wir auch mehr Einnahmen. Insgesamt sind wir um 9% gewachsen. Das ist internes Wachstum, so bereinigt im Grunde genommen um Wechselkurse. Und insbesondere bei AGI sehen wir eine Wachstumsrate von 15%. Aber ich würde auch sagen, PIMCO mit plus 6 muss sich nicht schämen, so gute Ergebnisse bei allen beiden Einheiten. Die Fee-Marge ist stabil bei AGI. Es ist eigentlich rückläufig bei PIMCO um 3 Punkte, Basispunkte, aber das hier handelt es sich um eine Launch von einem Closed Fund. So, wenn wir diese Closed Funds zum Markt bringen, müssen wir bestimmte Gebühren zuerst zahlen. Und die schlagen sich in diese KPI rein. Aber danach kriegen wir auch natürlicherweise Einnahmen und Einkünfte. So, insgesamt, das ist eher eine gute Sache. Und das wird sich in mehr Gewinne in der Zukunft übersetzen. Angepasst für diesen Effekt wäre die Fee-Marge bei PIMCO mehr oder weniger stabil. Und jetzt auf Seite 31, der operative Gewinn hat sich um 10% verbessert. Wenn man die Wechselkurse rausrechnet, wäre die Wachstumsrate sogar 16%. Bei PIMCO sehen wir eine flache Tendenz, aber das ist ausgerechnet, wo die Wechselkurse diese negative Effekt haben. Wenn wir die Zahlen und die Wechselkurse bei PIMCO bereinigen würden, wäre die Wachstumsrate 8%, und da sowohl die PIMCO diese Investition in diese Closed Fund betätigt hat. Und dann bei AGI ist eigentlich die Geschichte sehr erfolgreich. Insgesamt fast 200 Millionen Operating Profit. Eine Cost-Income-Ratio von 61%, im Grunde genommen, was wir bei AGI beobachtet haben. Die Einnahmen sind um 10% gestiegen und die Kosten sind um 7% gesunken. Das erklärt die Performance von AGI. So, sehr gute Ergebnisse für das Quartal, sowohl bei PIMCO und insbesondere bei AGI. Und das ist sicherlich auch eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal. So, wir freuen uns auf die Ergebnisse und auch wir freuen uns auf das zweite Quartal schon jetzt. Seite 33, operativen Profit für den Corporate Segment. Insgesamt sehen wir eine Verbesserung von 100 Millionen. Das hat zu tun insbesondere mit Saisonalität, wenn man so will, oder Schwankungen im Wechselkurse. So, insgesamt sind wir ein bisschen besser als die Erwartung, aber ich würde immer diese Zahlen ein bisschen relativieren. Es gibt auch eine gewisse Saisonalität. Und jetzt auf Seite 35, der Jahresüberschuss liegt bei 2,6 Milliarden. Das ist 80% über dem Vorjahresniveau, und das ist einmal dem verbesserten operativen Gewinn zu verdanken. Aber dann haben wir auch im ersten Quartal praktisch keine Abschreibungen gehabt. Die Restrukturierungskosten sind auch ein bisschen weniger als im Vorjahr. Und dann der Steuersatz ist ein bisschen höher als im ersten Quartal 2020, aber trotzdem niedriger als was wir in der Regel erwarten würden. Unsere Erwartung wäre eher 25%, aber es gab sowohl dieses Jahr als im Vorjahr einige Sondereffekte. So insgesamt 2,6 Milliarden. Ich würde den Betrag jetzt nicht unbedingt mal 4 nehmen, aber wir sind sicherlich sehr zufrieden mit dem Performance, die wir in diesem Quartal gehabt haben. So, Zusammenfassung, wirklich ein guter Start in dem Jahr. Seite 37, wir haben einen sehr starken Betriebsgewinn. Der Jahresüberschuss hat profitiert von diesem Betriebsgewinn und auch von einer ganz ruhigen Situation auf den Kapitalmärkten. Die Kapitalbasis ist sehr stark mit einer Solvenzquote von 210%. Und wie immer für diese tolle Leistung möchte ich mich bei unseren tollen Mitarbeitern bedanken. Und mit dem würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Vielen Dank, Giulio. Wir kommen nun zu unserer Frage- und Antwortrunde. Wir werden zuerst die Fragen aus der deutschen Leitung beantworten und anschließend die aus der englischen Leitung. Um sich für eine Wortmeldung zu registrieren, drücken Sie bitte Stern 5 auf dem Telefon bzw. wenn Sie per Webcall dazu geschaltet sind, die Taste Wortmeldung. Sollte Ihre Frage schon beantwortet worden sein, drücken Sie bitte wieder Stern 5 auf dem Telefon oder die rote X-Taste im Webcall. Damit können Sie Ihre Wortmeldung annullieren. Die erste Frage heute kommt von Stefan Kahl von Bloomberg. Bitte schön, Herr Kahl.
Schönen guten Morgen in die Runde. Sie können mich hören, offenbar. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Die eine bezieht sich auf den Schutzschirm in der Warenkreditversicherung. Sie haben Euler Hermes selber angesprochen. Inwieweit hat sich der eigentlich auf das Ergebnis dort niedergeschlagen? Prämieneinnahmen haben Sie ja zum großen Teil abgeführt. Pleiten hat es kaum gegeben. Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen. Die zweite Frage dreht sich um PIMCO. Da gab es eine kleine Restrukturierung in München. Ein paar Stellen, die da abgebaut werden, zum Teil nach London verlagert werden. Wird es mehr davon geben bei PIMCO, Umbaumaßnahmen in diese Richtung? Das würde mich auch noch mal interessieren.
Okay, na, vielen Dank für die Frage. Bei der ersten Frage für Euler Hermes. Insgesamt haben wir im Quartal fast 40 Millionen Profit abgegeben. Im Vorjahr war ungefähr 100 Millionen. So in dem Sinne haben wir ziemlich viele Gewinne aus dem Beginn von der Corona-Krise abgegeben. Ich finde, es ist auch fair, weil der Staat hat einfach die Rückversicherung übernommen. Aber wie Sie wissen, ab 1. Juli werden wir die nicht mehr mit diesen Vereinbarungen laufen. Aber der Betrag für das Quartal war ungefähr 40 Millionen Betriebsergebnis, das wir zediert haben. PIMCO, die Frage von PIMCO-Restrukturierungen. Ich würde sagen, solche Restrukturierungen kommen immer vor bei PIMCO, so das ist eigentlich normal. Ich glaube, es gab mehr Aufmerksamkeit, weil das war in München, aber Sie müssen immer verstehen, PIMCO ist eine sehr dynamische Organisation und so, das ist ganz normal, dass die immer wieder gucken, wo ist die beste Location, wo man am effizientesten oder wie man besser die Kunden dienen kann. So, ich würde sagen, es gibt keine Programme jetzt, aber kann man davon ausgehen, dass PIMCO immer wieder diese Maßnahme trifft und das ist, wie gesagt, eine sehr dynamische Gesellschaft.
Okay, vielen Dank dafür.
Bitte.
Dankeschön, Herr Kahl. Die nächste Frage kommt von Herrn Hübner von Reuters.
Ja, guten Morgen. Bei mir wären auch zwei Fragen. Die eine, was so ein bisschen heute unter den Tisch gefallen ist, aber letztes Mal ja schon Thema war, Allianz Direkt. Können Sie uns mal sagen, wie es da steht und wie es da weitergeht? Es gab ja wohl zuletzt deutliche Umsatzrückgänge, beziehungsweise also Rückgänge beim Geschäft. Was sind da Ihre nächsten Pläne? Und eine zweite Frage ist zum Ausblick. Es gab ja durchaus so gewisse Erwartungen, dass Sie jetzt vielleicht nach diesem guten ersten Quartal die Prognose schon mal ein bisschen eingrenzen, vielleicht nach oben eingrenzen. Was hat Sie denn da bisher noch davon abgehalten? Sie sind ja jetzt, wenn man es hochrechnet sozusagen vom ersten Quartal auf den Rest des Jahres, wären Sie ja schon über Ihrer Prognose.
Okay, ne, vielen Dank. So starten wir mit direkt. Ich kann Ihnen zuerst die Zahlen geben für das Quartal und dann ein bisschen allgemeiner über direkt sprechen. So im Quartal war die Wachstumsrate negativ bei Allianz Direkt. Das war ungefähr minus 10%. Da muss man immer differenzieren. In Deutschland war eher minus 25%, in Holland war plus 10%, in Italien waren wir auch ungefähr minus 10%. So was die Beiträge angeht, wir gehen zurück. Das hat viel zu tun mit auch ein Fokus auf Profitabilität. Wir waren in diese Aggregation-Systeme, so wir wollten, die Profitabilität war nicht gut genug, so wir haben uns zurückgezogen. Auch in Italien haben wir eine gewisse Art Linie gefahren und das erklärt, warum die Beiträge runtergehen. Wir wollen einfach sauber starten und wir arbeiten dann auf die Entwicklung von den IT-Plattformen. Das ist im Grunde genommen entwickelt worden, das ist implementiert in Deutschland, das ist implementiert in Holland, in Italien haben wir einen Launch gehabt mit der Webseite im ersten Quartal 2021 und wir werden dann auf den Plattformen migrieren im Laufe des Jahres. Und ich würde immer sagen, das ist eine sehr wichtige strategische Initiative für die Allianz und ich würde auch den Erfolg von dieser Initiative nicht in einem Quartal oder zwei Quartal messen. Das ist, wie gesagt, Strategie misst man über mehrere Jahre und wir haben jetzt die Foundation, wenn man so will, gebaut und in der Zukunft werden wir aus dieser Foundation das Geschäft weiterentwickeln. So, das ist ein Thema direkt. Zu dem Thema Prognose, ich kann Ihnen sagen, es ist fast philosophisch, dass wir im ersten Quartal die Prognose nicht anpassen. So, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Wie Sie bemerkt haben, die zugrunde liegende Performance ist gut. So, es gibt sicherlich gute Zeichen. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich philosophisch, dass wir im ersten Quartal die Prognose nicht anpassen. Es kann auch viel passieren, aber Sie können davon ausgehen, wenn die Situation so bleibt, werden wir am Jahresende gute Ergebnisse liefern können.
Okay, danke schön.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön, Herr Flemig.
Ja, guten Tag, Herr Terzeriol, Herr Klotz. Drei Fragen habe ich insgesamt. Erstens zur Situation in der Schaden- und Unfallversicherung nach Covid, zweitens zur Allianz Direkt und drittens zur Transparenz zu Schaden- und Unfallversicherung. Sie hatten gesagt, Sie seien beim Abwicklungsergebnis konservativ vorgegangen, um auf die Situation nach Covid vorbereitet zu sein. Gibt es da noch was anderes als Schadenfrequenz im Motor und wie stark wirkt sich das aus? Zweitens, Allianz Direkt. Im Geschäftsbericht war zu lesen, dass man überlege, von der Allianz Direkt Versicherungs AG Niederlassungen in anderen europäischen Ländern zu gründen. Ist es jetzt geplant, doch die außerdeutschen Märkte zu integrieren in die Einheit? Die dritte Frage zur Transparenz. Sie hatten das Quartalsergebnis wie immer sehr nachvollziehbar aufgefächert. Trotzdem eine Frage dazu vor dem Hintergrund, warum Sie hatten vor einiger Zeit versucht, die Quartalsberichte teils abzuschaffen. Bei den Investoren hört man, dass die Allianz, was virtuelle HV und Beteiligung der Aktionäre angeht, da eher konservativ ist. In der deutschen Kfz-Versicherung haben Sie ein neues Produkt eingeführt und vorher die Erfolgskennzahlen nicht mehr veröffentlichen, tun Sie immer noch nicht. Bei Allianz Direkt konnte man jetzt beobachten, dass die Zahl der Kunden in Deutschland nicht genannt wurde, was ein Stück weit lächerlich war, weil es ja dann im Geschäftsbericht steht. Daher die Frage, wie stehen Sie da als Finanzvorstand zu, wenn sich dann Kultur der Intransparenz abzuzeichnen scheint, sage ich sehr vorsichtig. Dankeschön.
Okay, so ich starte zuerst mit der ersten Frage. Das war Schadenunfallversicherung, Abwicklungsergebnis. Und so, nee, das Thema, weil wir vorsichtig vorgehen, es ist einfach Folgendes. Wir wissen, dass die Schadenfrequenz im Motor nach oben gehen wird, wenn wir aus dem Covid rausgehen. Das bedeutet auch, dass klarerweise werden die Preise auch mitziehen. Aber zuerst, es kann sein, es gibt eine Abstand zwischen was mit der Schadenfrequenz und den Lost-Trend passiert und wie die Prämien nach oben gehen. Es gibt immer eine Verspätung und in dem Sinne wollen wir auch gut ausgerüstet sein, damit wir auch diese zeitliche Abstand ganz kurz überbrücken können. So, das ist der einzige Grund, weil wir vorsichtig sind, ansonsten gibt es keine andere Gründe dafür. Bei dem Thema die Rechtsversicherung, was sind unsere Pläne? Die Idee ist definitiv von IT, von Geschäftsplattform eine Lösung zu haben, die in mehrere Märkte implementiert wird. Und das ist schon der Fall, wie wir uns gesetzlich aufstellen müssen. Da gibt es einige Varianten und da müssen wir die weiter analysieren. Aber ich würde sagen, wichtig ist eher die Schaffung von dieser IT-Plattform und auch von diesem Geschäftsmodell, wie wir dann uns aufstellen, mit welchen Niederlassungen oder mit welchen gesetzlichen Formen, ist auch wichtig, aber es ist nicht so kriegsentscheidend wie das Geschäftsmodell. Und dann zum Thema Transparenz. Ich glaube, wir bieten viel Transparenz mit unserer Berichterstattung, die Zahlen nennen wir, wenn manchmal vielleicht das nicht der Fall war, das war sicherlich nicht Absicht und vielleicht hat zu tun, dass das wurde nicht als so relevant empfunden, wie andere empfunden haben, aber Transparenz ist bei uns super wichtig und es gibt sicherlich keine Absicht, so manchmal es kann sein, dass man eine andere Wahrnehmung hat.
Okay, herzlichen Dank.
Bitte.
Danke, Herr Flemig. Die nächste Frage kommt von Frau Friederike Krieger vom Versicherungsmonitor. Bitte schön, Frau Krieger.
Hallo, können Sie mich hören?
Ja, ganz gut.
Ja, ich hätte zum einen mal eine Frage zur Corona-Belastung. Sie hatten ja schon gesagt, es ist in diesem Quartal nicht doll gewesen. Können Sie das nochmal beziffern, wie viel das genau gewesen ist? Und dann würde mich noch das deutsche Geschäft interessieren. Sie hatten da ja im Schadenunfallbereich im ersten Quartal Umsatzrückgänge. Da hätte mich noch interessiert, wo die in Deutschland genau herkommen. Und beim Neugeschäft in der Lebensversicherung hatten Sie da ja auch ziemlich starke Rückgänge, aber im Krankenbereich, also Germany Health, wieder starke Zuwächse. Können Sie mir noch ein bisschen erklären, was dahinter steckt?
Ja, so starten wir mit der Covid-Belastung. Insgesamt für das Quartal war die Covid-Belastung mehr oder weniger vernachlässigbar. So insgesamt so null, aber ich kann Ihnen ein paar Einzelheiten geben. In Betriebsunterbrechung haben wir ungefähr 100 Millionen Verluste gehabt und das kam aus ein bisschen aus Frankreich, ein bisschen auch aus Deutschland und noch Irland. Dann haben wir in Entertainment-Bereich, das war die Belastung bei AGCS, haben wir 30 Millionen gehabt. Und dann insgesamt unsere Profitabilität in der Reiseversicherung und auch in der Kreditversicherung ist nicht auf dem Niveau, die wir ansonsten haben. Und das hat hier zu tun mit der Einnahme. Das ist nicht unbedingt ein Thema von Combined Ratio, aber da haben wir auch ungefähr 15 Millionen weniger Gewinne insgesamt, als was wir erwarten würden. So insgesamt würde ich sagen, ungefähr 200 Millionen Belastung. Aber andererseits, wie wir wissen, im Motorbereich ist die Schadenfrequenz niedriger. Und so insgesamt war eine Nullsumme. So, wenn wir von Covid reden, ich würde sagen, die Situation ist mittlerweile sehr überschaubar. Wir haben nicht mehr das Thema, das wir im Vorjahr hatten. Dann bei dem Thema spezifisch Deutschlandwachstumsrate im PNC. Ich würde Folgendes sagen, im Gewerbegeschäft ist eher neutral. und im Personengeschäft sind wir ein bisschen runter. Es gibt auch einige Effekte. So, insgesamt würde ich sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn die Wachstumsrate in Deutschland sich eher gegen Null im Laufe des Jahres stabilisiert. So, manchmal gibt es auch gewisse Saisonalität, manchmal gibt es auch einige Accounting-Effekte. So, insgesamt würde ich sagen, wir sollten uns schon gegen die Nulllinie bewegen. Und dann bei dem Thema APKV, das ist eher eine methodologische Änderung, die wir vorgenommen haben. Wenn man die Barwert von der Nettoproduktion rechnet, da rechnen die ganzen Beiträge in der Zukunft. Und unsere Modelle haben immer bis Jahr 40 gestoppt, aber eigentlich, es gibt ein Leben nach 40 Jahren und so. Wir haben die Modelle mit 60 Jahren jetzt implementiert und das liegt zu dieser zusätzlichen Wachstumsrate bei APKV, wenn wir eigentlich die Methode wieder zurücknehmen zu den alten 40 Jahren, wäre die Wachstumsrate bei APKV wie immer 2, 3, 4 Prozentpunkte gewesen. Das habe ich Ihre Frage beantwortet.
Ich hatte mich noch gefragt, wie es mit der Lebensversicherung ist, warum Sie da diese starken Rückgänge hatten. War das auch eine andere Berechnungsmethode?
Nein, bei der Lebensversicherung gab es keine andere Rechnungsmethode. So, Sie sprechen von Allianz Lebensversicherung. So, insgesamt ist die Entwicklung, ich würde sagen, gut, was wir gesehen haben, weil wir sind insbesondere fokussiert auf diese Umstellung von Produkten mit 100% Garantie auf Produkte mit weniger als 100% Garantie. Und ich kann Ihnen sagen, im Vorjahr, wenn wir die sogenannte kapitalleichte Produkte nehmen, war der Beitrag von der Perspektive mit 100% 60%. Und jetzt sind wir eher bei 45% und wir wissen auch, diese Zahl wird wahrscheinlich bei 25% landen im Verlauf des Jahres. Und man sieht einfach, wie die Produktion sich in die richtige Richtung bewegt. Die Neugeschäftsmarge mit 2,5% ist auch gut. So insgesamt, wir gehen definitiv in die richtige Richtung. Wir sind mit dem Verlauf bei Allianz Leben zufrieden.
Dankeschön.
Bitte.
Danke, Frau Krieger. Die nächste Frage kommt von Carsten Höfer, dpa. Bitte schön, Herr Höfer.
Guten Morgen, Herr Terzeriol. Guten Morgen, Herr Klotz. Ich hätte zwei kurze Fragen. Die eine ist Nachfrage zur Allianz direkt. Was bedeutet denn Fokus auf Profitabilität konkret? Also lehnen Sie da Kunden ab, wenn Ihnen die nicht solvent genug sind? Oder was bedeutet das? Und die zweite Frage wäre zur Vermögensverwaltung PIMCO und AGI. Da, es hat ja im vergangenen Jahr quasi einen Konsumstau weltweit gegeben. Ein Teil davon scheint sich ja bei Ihnen jetzt niederzufinden. Gehen Sie davon aus, dass das Wachstum in der Vermögensverwaltung wieder abklingt oder schwächer wird, wenn die Leute ihr Geld wieder ausgeben können? Das wären die zwei Fragen. Danke.
Ja, so bei dem Thema, was bedeutet Profitabilität, bedeutet das, wenn die Combined Ratio über 100% gefällt uns nicht. Ja, das ist ganz einfach. Und Sie müssen immer gucken, die Combined Ratio von direkt ist nicht über 100%, aber wir sind bezahlt, um ganz granular vorzugehen und zu gucken, wo wir Geld machen, wo wir kein Geld machen. Und in bestimmte Bereiche und insbesondere in bestimmte Vertriebswege war die Combined Ratio einfach zu hoch und das Thema war, dass wir da zu viele, wenn man will, Akquisitionskosten bezahlt. So, das hat eher zu tun, dass die Akquisitionskosten einfach zu hoch waren. So ganz, ganz easy, über 100% ist sicherlich nicht die richtige Antwort. Und bei PIMCO und AGI, klar, gibt es auch einen gewissen Trend von dem Markt. So wir profitieren auch von dieser Marktentwicklung. Insgesamt würde ich sagen, es kann auch sein, dass die Netto-Mittelzuflüsse nicht immer so stark sein werden. Und das wird sicherlich passieren, dass wir auch wieder Quartale haben, wo die Netto-Mittelzuflüsse sogar negativ sind. Aber insgesamt, ich glaube, die Tendenz in der Vermögensverwaltung wird einfach so bleiben, dass man Savings hat, dass die institutionellen Anleger oder auch die Privatanleger Lösungen suchen im Asset Management Bereich. Und ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir können praktisch alle Produkte anbieten, von Fixed Income, Equity, Multi-Assets, Alternative. Und wir sind auch in alle Regionen vertreten. Das ist auch sehr wichtig. Und denken Sie nur daran, in diesem Quartal haben wir 60% von unseren Netto-Mittelzuflüsse von Amerika bekommen, aber 30% kommen von Asien auch. So, wir sind sehr gut diversifiziert, sehr gut aufgestellt und wir arbeiten immer weiterhin daran. So, ich gehe davon aus, dass wir langfristig betrachtet und normalisiert betrachtet eine Wachstumsstory in der Asset-Management-Bereich haben werden.
Danke.
Bitte.
Danke, Herr Höfer. Die nächste Frage kommt von Herrn Christian Schnell vom Handelsblatt. Bitte schön, Herr Schnell.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage zur AGCS. Da haben Sie im ersten Quartal jetzt die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Das war ja das erklärte Ziel für das Gesamtjahr auch. Nun erwarten ja Volkswirte in diesem Jahr eine größere Pleitewelle, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Hat das möglicherweise Konsequenzen für AGCS, dass dieses Ziel, die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, einfach nicht zu schaffen ist?
So, zuerst die Pleitewelle für dieses Jahr eigentlich warten nicht so viele Leute. Ich glaube, es gibt auch so viel Unterstützung von den Regierungen, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht so wirklich eine Pleitewelle. Kann man diskutieren, ob wir vielleicht in 2022 was sehen werden. Wahrscheinlich eher Probleme werden eher in 2023, 2024 kommen. Aber das die Frage ist trotzdem berechtigt. So in welchem Sinne könnte eine Pleitewelle bei uns für AGCS Probleme verursachen? Ich glaube, nicht so wirklich. Der einzige Bereich, wo AGCS von einer Pleitewelle belastet sein könnte, wäre in die NO-Versicherung. Aber da muss ich auch sagen, wir sind sehr vorsichtig, insbesondere in den USA sind wir sehr vorsichtig in die NO-Versicherung. Das ist sicherlich sagen wir so, ein Punkt, das bei uns auf den Radarscreen ist. Deswegen in dieser Situation werden wir noch vorsichtiger mit dem Thema DNO, insbesondere in Amerika, vorgehen. So, insgesamt würde ich sagen, die 98 von AGCS ist sehr solide. So starten wir mit der Aussage. Und das bedeutet auch, dass wir ein bisschen Gegenwind verkraften können. So, die Idee ist nicht, dass wir in 98 erreichen aus Glück. Das ist die Annahme, das ist eine solide 98 Combined Ratio. Das bedeutet auch ein bisschen Gegenwind hier und dort sollte man verkraften. Und dann auch dazu, es gibt immer klar Herausforderungen, aber es gibt auch sicherlich Dinge, die in die andere Richtung gehen können. So, Sie müssen auch überlegen, wenn die Wirtschaft wieder gut läuft, werden wir auch automatisch mehr Beiträge bekommen. So, es gibt immer auch Ausgleichssituationen. So, es ist nicht nur eine Richtung. Die Welt ist immer ein bisschen bunt, das, was wir denken.
Danke.
Danke, Herr Schnell. Wir kommen jetzt zur letzten Frage aus der deutschen Leitung von Herrn Steffen Weyer von dpa AFX. Bitte schön, Herr Weyer.
Ja, guten Morgen, Herr Tessner-Viol. Ich habe noch eine Frage, hoffe es nicht verpasst zu haben, wenn Sie schon was dazu gesagt hätten. Zu dem Suezkanal, da hat sich ja auch AGCS vorher schon geäußert, wie das da alles so als Schaden für die Versicherungsbranche sich entwickeln könnte. Können Sie uns dazu Näheres sagen, was den Gesamtschaden ausmacht oder inwieweit die Allianz da eine Belastung erwartet und ja, wie diese Belastung auch entsteht aus der Transportversicherung, wer dann am Ende quasi entschädigt wird?
Ja, so wir sehen keine Belastung für uns. So wir haben den Schiff nichts versichert. So rein theoretisch eine Belastung könnte für uns kommen, aber sie ist sicherlich überschaubar. Wir haben noch nicht was gesehen, aus wie eine Art Betriebsunterbrechung, solche Dinge. Aber ich kann Ihnen sagen, Für uns gibt es keine nennenswerten Konsequenzen. Ansonsten, was die Belastung dieser MS übergeben geht für die Industrie, angeblich gibt es einen großen Ersatzanspruch von den Regierungen in Ägypten. Aber ich muss auch sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt Informationen, wie die Verhandlungen und die Diskussionen laufen. Ich kann nur sagen, für Allianz ist das Thema nicht relevant.
Okay, vielen Dank.
Bitte.
Danke, Herr Weyer. Wir wechseln jetzt in die englische Leitung. Und die erste Frage kommt von Ian Smith von der Financial Times. Die Fragen werden auf Englisch gestellt und auf Englisch beantwortet. Please go ahead.
Good morning, all. Two different areas I'd like to ask about. Firstly, on coronavirus, what management actions have you taken to kind of reduce the COVID bill this quarter compared to the first quarter of 2020? Whether it be that kind of exclusions and policies or, yeah, any actions you've taken there. And also just give me a flavour, maybe if you can give me some colour on the growth impact, particularly in the UK, there's a big growth impact at the top line. And then secondly, I wanted to ask a question about Greensill Capital. Obviously, Ula Hermes in the past was an important insurer to Greensill Capital's supply chain finance. I wondered whether there was any remaining exposure there or whether there were any wider lessons you think that Greensill Capital's collapse has for insurers of supply chain finance and appetite in the market to insure bank or non-bank supply chain finance arrangements. Thanks.
Okay, now thank you for your question. If I understand, the first question was about what we are doing on the coverage for business interruption. Yeah, and then I think you had a focus on the UK. Okay. Perfect. Yeah, sure.
Renewals or anything that fed into that number.
Yeah, no, absolutely. So what we have started already last year basically was to change conditions to make very, very clear, especially in the UK, you know, where the impact of the business interruption has been significant. We have changed the policy right away, and then clearly as we go through the renewal, we have implemented these changes. So from this point of view, our exposure on new business to any pandemic is significantly reducing, and it is progressively going to zero. So that's what we had done in the UK, and we had done also in all other legislation where we thought we need to change the policy wording. In the sense of impact in the UK coming from court decision, I would say that we should be well reserved. So we put a lot of reserves at the end of last year. So from that point of view, we don't think that we have any significant exposure to adverse court decision. It could be that we see something, but I would say we have taken a conservative view on that one. If you ask me, countries where we might still see some development on business interruption are Australia and France. These are the countries where we see a little bit more uncertainty at this point in time. In other countries, I would say that we shouldn't see significant developments that might be negative. On Greensill Capital, Euler Hermes didn't have exposure to trade insurance, just some fidelity insurance, but this is not coming to place. So from that point of view, we don't see an exposure from Euler Hermes on that one. And in general, to your question, whether this can change you know, the way we are looking at insuring some transaction, I would say it doesn't change that because we have always been very careful. And it tells you, for example, that Euler Hermes has not extended credit insurance for that kind of business. So I think we have always been cautious. And from that point of view, we know that we need to pay attention. You need to have very strong underwriting in place. Clearly, every time something happens, you add to your experience, and the best way to learn is learning from mistakes of others, not from your own mistakes. But yeah, this is just, I would say, something where you can learn more about how to look at things in the future, but it doesn't change fundamentally the way we approach the business.
Sure. Some other big insurers of trade credit, Atradius, Coface never insured Greensill Capital, obviously couldn't get comfortable. So Euler Hermes did obviously historically think that these kind of supply chain finance arrangements were, you know, insurable and that, you know, the risk transfer was adequate. So there's no change to that. You're still, you know, a company like Greensill Capital that's a non-bank lender providing kind of supply chain finance. There's no kind of change to the appetite.
No, we don't have a fundamental change. Clearly, we are very cautious, but we are not taking decision now. We are not going to do this kind of business at all. Yeah.
Yeah, and just, sorry, there was just one other thing, which was around on the COVID-19 growth in revenues, the growth in revenues in the UK that was kind of negative, so, you know, shrank year on year. So I just wondered whether, you know, at the top line, what the impact there was.
I would say there are two components. One is in personal lines, we see a reduction of premium and also a little bit of volume. So clearly there is pressure on the premium side because of the discounts on motor. Just, you know, the frequency is very low, so you try to give price back to the policyholder. We also know, however, that frequency is going to go up, so we clearly we give some discounts or some reduction in premium. We tend to be a little bit more disciplined, if you want, than others. So at the end of the day, you have the effect of little bit lower premium, but also we are losing some volume. We believe that our strategy is going to pay off in 1-2 years down the road. But right now, clearly, we see the growth is suffering. And then the other component is, which is a combination in our case, in corporate business. Clearly, the turnover of companies is lower, so this has an impact on the premium. Then we also, anyway, try to get price increases because we want to increase the profitability there, and this can also cause some volume. So if you ask me if I should split the, but that's, you know, a rough indication, should split the impact of COVID on the growth rate of UK, I would say the half of them might be because of COVID, and the other half is in reality us pruning the business.
Thank you very much.
Welcome.
Thank you, Ian. The next question comes from David Walker, Insurance ERM. Please go ahead, sir.
Can you hear me?
Yes.
Ah, oh, great. Thank you. Just two clarifications, please, and two questions. Total COVID costs in Q1 for the group of 200 million. And then Euler Hermes handed 40 million to governments as a result of the support schemes. So just clarification of those two numbers. I wonder if you're disappointed that Euler Hermes had to hand money to the governments because of the support schemes not working as they were designed, perhaps. And then a second question, Mr. Tesariol, the Zinszusatzreserve, how much Allianz Leben put into the ZZR in 2020, and your opinion on that. You've expanded your investment margin, but you're still having to pay into this enormous stockpile. Is that necessary?
Yeah, so basically, first of all, on the clarification, it's the impact of COVID in total is zero, but 200 million was basically without considering for the frequency reduction motor. So if we take the total impact on our results is zero. If you just look at the impact coming from business interruption, entertainment, and also lower revenue basis in travel and in Euler Hermes, then you get to the minus 200 million. But it's important that you understand in total it's a wash. On the 40 million of ceded profit to the government, if I'm disappointed, yes and no, it's sure, but on the other side, I think it's fair. At the end of the day, you make a reinsurance contract because that's what the government has done with us. And so part of the risk was on the government. And so I think that if you take a risk and the risk is not materializing to a certain degree, I think it's fair that the government is, or the reinsurance company in this case, let's call it this way, is making profit. So I'm not necessarily disappointed. And if you ask me, I have better this way than carnage of insolvency, you know, so I think it's fair. So there was a decision that at the end of the day I was reasonable at that time, and we shouldn't complain about the consequences. And then on the ZZR, I can tell you that last year we put about 2 billion plus of ZZR in Allianz Leben. That's more or less the number that we put on a yearly basis. So the just for you to know, the amount of ZZR at the end of 2020 was about 17 billion. And that's basically, you know, is part of the way the business has been run now since many years. So it's nothing new. And as you see, we can definitely support this build-up of the ZZR. If you look at the profitability under local accounting of Allianz Lebensversicherung, Allianz Life, Germany is very strong. And also we expect the profitability to remain strong and also to be growing. So the business model is such that we can afford the build-up of the ZZR and still creates profit and remittances for the shareholder.
I guess the question, Mr. Tesserioli, is the GDV BaFin does not expect anyone to use it until, what is it, 2032. So you've got another 11 years, potentially, or more, of not using it. But every life insurer has to find money to put into it, selling investments or other reserves. Is that a good idea?
Okay, by the way, we fund the ZZR, in reality, you know, you make an investment income, and part of this investment income goes in the ZZR. If you wouldn't put the money into the ZZR, you would put into the policyholder free reserve. So at the end of the day, it's still money that is supposed to flow to the policyholder one way or the other. So I'm not sure I understand your question, but just the dynamic is you create an investment income. You basically, you had a guarantee that you need to fund. You fund the ZZR, which is a sort of additional guarantee, and then the rest goes into the policyholder free reserve, if you want to call it that way. In the absence of the ZZR, you would just put more into this free reserve to the policyholder. So the funding dynamics is, and the consequences are eventually that you are running with a higher, if you want, guaranteed reserve and a lower free reserve. From a practical point of view, I can tell you it doesn't make, in my opinion, a big difference. It gives more stability in the system. That's what I would say.
Thank you.
Thank you, David. The next question comes from Ben Dyson from S&P, I think, Global Markets. I cannot read the media. Please go ahead, Ben.
Oh, hi, good morning. Thanks for taking my question. Yeah, just really, I was wondering if you could clarify, apologies to ask again, but on the 200 million COVID impact, noting that the net impact is zero, but just if you could give the breakdown of that again, because I missed some elements of it. So there was the 100 million from business interruption, I think 30 million from event cancellation, if I heard correctly. But yeah, if you could give the full breakdown again, that would be great. And yeah, just as a follow-up to that, you mentioned that there may be some further business interruption claims coming through. But I'd just be interested if you could say what other areas of uncertainty there still is around ultimate coronavirus claims for Allianz, and when you expect this to stop being an issue for the results.
So okay, the breakdown of the 200 million, was 100 million, about 100 million is business interruption. 30 million is entertainment, that's GCS. Then I would say 50 million you can say between Euler Hermes and partners. And then we have 30 million, I would say whatever. So, guys, we have other 30 million of different lines of business, right? So that's the breakdown you were looking for?
Yes, thank you.
Okay. So otherwise, the other question was where we see uncertainty because of COVID. So on all this business interruption issue, okay, I talk about that. We might see still some uncertainty, especially in France and Australia. Otherwise, I wouldn't say that in general, you know, from a loss point of view, losses point of view, we see issues or significant issue in other areas. Entertainment clearly is always something to keep an eye on, because if we have continuous lockdowns, and assuming we wouldn't have the Olympics next year in Beijing, that would be potentially a loss. But I would say that beside these two areas, business interruption and entertainment, there are no major concern. We discussed before D&O. This is something that one wants to clearly have an eye on. But fundamentally, I would say that we are going back to business as usual on many of these lines of business. The thing that we need to watch, but that's more, you know, a consequence of what is happening in motor, is how frequency is going to go up when we go back to normal, and especially how the price environment is going to adjust to it. So that's something that's clearly we need to watch, and how fast the competition is going to react to an increasing frequency. I was talking before about the UK, where we tend to be more conservative in the way we are approaching the premium right now. So this is definitely a dynamic they are play on, which eventually is going to adjust. But fundamentally, first you go through some kind of transition where agility is going to be very important.
Okay, thanks very much. And just a quick follow-up on the D&O. Why do you in particular need to keep an eye on that going forward?
Because the issue is going to be one day we might, you might get insolvency. When you get insolvencies, shareholders going to have a lawsuit, and then this can create a situation where the D&O has to respond. And especially in the U.S., that's the national champion of world champion of lawsuits. You might see some interesting trend. That's the reason why we say on D&O, especially U.S., you have to pay attention.
Got it. Thank you very much.
Welcome.
Thank you, Ben. The last question from the English line comes from Sam Casey from Insurance Insider. Please go ahead, sir.
Good morning. Thanks for taking my question. I was wondering if you could explain in a bit more detail what were the drivers of profitability in AGCS, which lines been performing the best, and also what your outlook is for that segment for the year, including in terms of any potential growth.
Yeah, I would say, when I look at the GCS, we see good rate increases across the board. So I would say that the combined ratio is below 100, I would say, in all lines of business. So it's a widespread improvement, and we have been taking massive rate increases. We did a lot of re-underwriting last year, so that's also important. We just shed also, more than doing just re-underwriting, we shed some block of business completely. So now we see that the profitability is rising across the board. And now indeed also we think we are coming to a point where we can also, in a disciplined way obviously, expand our appetite. So we feel pretty comfortable with now the level of performance that we are achieving. And so in a prudent way, in a selective way, we want also now to start looking at growth. We are going to be cautious in financial lines in the U.S. That's an area where we're going to remain cautious, but I would say outside that area, we think we're at a point where we can start looking for growing the business again.
Great. Thank you.
Welcome.
Thank you, Sam. Wir kommen noch mal ganz kurz in die deutsche Leitung mit einer letzten Frage von Christian Hetzner von Fortune. Herr Hetzner, die Leitung müsste offen sein.
Yes, hello. Actually, if you're okay with it, I'll just ask it in English as well. It's just concerning the Greensill issue. I was hoping you might be able to clarify a little bit further about your Oyla Hammy's business. You had mentioned that you don't find that particularly attractive. It's you want to avoid that kind of business in general. Are you talking in general about supply chain financing? And secondly, there was a comment from Mr. Greensill yesterday during his testimonial to the Treasury Select Committee, where he was talking about lessons learned from a regulatory perspective, and he mentioned that solvency regulations effectively require insurers to deepen economic cycle problems by withdrawing coverage exactly at the point when a business needs it most of all. I know that on the banking side, they've tried to address this issue with cyclical buffers as part of the Basel financial regulations. Do you feel that this has not been sufficiently addressed from a regulatory perspective when it comes to insurers? Thank you.
Yeah, so on the second question, I would say, in the banking system, there has been more thinking about that topic. I think also because the banking system might be more systemic. So from that point of view, I think that's the reason why there was more thinking. To a certain degree, anyway, when you look at, for example, the new proposal of EIOPA about the long-term guarantee review, they are thinking a little bit about some mitigation mechanism, at least on the interest rates. One could also say, okay, why don't create some additional cushioning system on other economic parameters? I would say, yeah, we are a little bit behind the banking industry, but I think it's also because we are an insurance company, we are in the insurance industry, not the banking industry. From a systemic point of view, there is a little bit of a different relevance, if you want. On the specific issue of Greensill, I would say, in general, supply trade, finance, insurance, and so on, I would say that we tend to be very cautious, and then it's always clearly a decision that you take case by case, but that's definitely not an area where we have substantial appetite. And clearly, the situation of Greensill is going to provide additional information about how you need to look into this kind of business. So sometimes also you need to think about what kind of business might be having the same dynamic and how you want to approach that. So we take a cautious stance, but again, it's always eventually a decision that you take case by case.
Could I just ask further about that? There was something, an aspect of the business that he really tried to point out about artificial intelligence and machine learning being used to project future cash flows based on historical and current data straight from the company's accounts. And that was his method for providing this supply chain financing at a particularly low cost of capital. Is that one of the aspects you mean in terms of not having a large appetite for this business? And just to get back also to the regulatory issue, certainly many parts of insurance are not systemic for the economic impact, but credit insurance, I would argue most definitely, is quite critical when it comes to economic effects, particularly when the cycle is turning. So it may be there in that particular part of the business, there is a need to address this issue.
Yeah, so on the first one, I would say, yeah, you can use artificial intelligence. Sometimes you can just use intelligence. This might help you, not so common sense. This might help you too. But anyway, we do extensive use of artificial intelligence at Euler Hermes, but I tell you, sometimes common sense might be the best approach to a business decision. On the other topic, you raise a good point, by the way, but I would say on that one, you need to look at the the ecosystem. So we might not have or the entire system of governance around that. So we might not have this kind of counter-cyclical movement of or parameters in Solvency II. But on the other side, you saw that basically in a crisis situation that happened in 2008 and that happened also now, then you had this kind of agreement with the governments. And right now, I would say there is a sort of system in place. So it's not that when a situation like the corona crisis happened, you need to start from scratch, because there is experience from what happened in the past. So it's also relatively easy then to come up with this kind of solution. So when you look at the system in total, you just look at the Solvency II regime, but then you look at what kind of conversation we have with the regulator, with the politician, you see that overall we have been able as an industry to provide coverage. So I think it's the system is still working when you look at that on aggregate.
Many thanks. Thank you very much.
Thank you, Christian. So that was our last question. Wir sind nun am Ende der Fragerunde angekommen. Es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Und wir beenden damit die heutige Telefonkonferenz. Herr Terzariol und ich verabschieden uns hiermit. Danke für Ihre Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
Thank you, vielen Dank und schönen Tag noch.